In der heutigen Episode Deals Crunch sprechen wir über Likör ohne Ei, wir sprechen über Grindr, wir sprechen über Tipico und wir sprechen über Keurig Dr. Pepper. Im Deep Dive geht es um OpenAI, Microsoft und das 4 Billionen Dollar Geflecht. Viel Spaß beim Zuhören.
Welcome to Deals Crunch. Dein Private Markets Deep Dive aus der Morning Crunch Redaktion. Dieser Podcast wird unterstützt von Naro, Deutschlands größter App für Private Equity. Disclaimer, dieser Podcast dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Deals Crunch. Gregor, schön, dass du da bist.
Hi Henrik, schön dich zu sprechen.
Wie sieht's aus? Wir nehmen heute auf, Mittwoch, 29. Oktober, 10.37 Uhr. Wie viel Eierlikör hast du heute schon getrunken, Gregor?
Tatsächlich noch keinen, aber wir starten ja so ein bisschen in die Eierlikör-Saison. Beziehungsweise in Norddeutschland ist, glaube ich, das ganze Jahr lang Eierlikör-Saison, aber ansonsten ja rund um die Weihnachtsmärkte gibt es verstärkten Eierlikör-Konsum. Und du fragst mich ja nicht ohne Hintergedanken, richtig?
Na doch, mich interessiert ja schon auch privat, was du so für Alkohol konsumierst. Aber
dazu später mehr.
Du hast recht. Und zwar gab es ja so einen interessanten Fall jetzt in Kiel am Gericht, das entschieden hat, dass denn auch der vegane Eierlikör genannt werden darf. Gregor, klär uns doch mal ein bisschen mehr auf, was war da los?
Genau, also neben den ganzen spannenden Prozessen, die gerade laufen, der Blockprozess in Hamburg, die Benko-Prozesse in Österreich, der Wirecard-Prozess immer noch in München, gab es einen weiteren spannenden Prozess jetzt in Kiel, wie du sagst. Und da ging es um die Frage, darf ein Produzent von einem veganen Eierlikör, vegan in dem Fall auf Sojabasis, lecker, darf der sein Likör als, Achtung, gar nicht mal Eierlikör, sondern Likör ohne Ei betiteln. Ja. Das war sein Marketing-Gag, Likör ohne Ei, weil es ein veganer Eierlikör ist. Und das gefiel dem Schutzverband der Spirituosenindustrie nicht. Auch interessant, welche Verbände es in Deutschland so gibt. Und dieser Schutzverband klagte vor dem Landgericht Kiel, weil die Argumentation war, der Begriff Likör ohne Ei sei keine klar genuge Abgrenzung vom klassischen Eierlikör. Ja, man könnte deswegen quasi die etablierte Marke, das etablierte Produkt Eierlikör schwächen.
Ja, und ich meine, wenn man sich anguckt, wer ist denn in diesem Schutzverband der Spirituosenindustrie, ist natürlich kein geringerer als der Eierlikör-Marktführer Verporten, ist natürlich Teil dessen. Und um das jetzt mal direkt vom Beginn zu sagen, also so ein Quatsch habe ich wirklich hier schon lange, lange nicht mehr. Also das ist ja wirklich Quatsch, wenn du dein Produkt Likör ohne Ei nennst und du dich angegriffen fühlst. Das ist ja wirklich, also wirklich surreal. Habt ihr euch eine gute Story, glaube ich, von Beginn rausgesucht hier. Sehr gut.
Man muss sagen, das Gericht hat entschieden, natürlich darf der kleine Produzent sein Likör ohne Ei weiter als Likör ohne Ei betiteln. Das hat das Gericht entschieden. Der größere Kontext ist da vielleicht, ohne zu sehr abzudriften, aber dass ja die Europäische Kommission oder das Parlament, gerade auch laut darüber nachdenkt, so Begriffe wie Veggie-Burger und Sojaschnitzel zu verbieten, weil das eben keine wirklichen echten Burger und Schnitzel sind und die Konsumenten verwirren könnten. Also, es gibt ein paar semantische Debatten am Tiefkühlregal.
Ja, aber ich habe gelesen, dass das in Deutschland der jeweilige zuständige Bundesminister schon gesagt hat, dass das nicht umgesetzt werden sollte. Der ist sogar von der CSU, was ich sehr interessant finde. Okay. Er meinte, dass der Deutsche das doch schon wirklich auch versteht am Kühlregal, ob es Soja ist oder ob es echtes Fleisch ist. Das fand ich tatsächlich sehr progressiv von der CSU. Hätte ich nicht mit gerechnet.
Ja, stimmt mich auch zuversichtlich, dass die Politik den Leuten noch zutraut, dass sie wissen, was ein veganes und was ein nicht veganes Produkt ist.
So sieht es aus. Kommen wir jetzt mal zu den wichtigen Themen, Gregor, im Private Market. Und da schauen wir uns heute mal drei Deals an.
Richtig.
Und gehen zuerst, schauen wir uns die App Grindr an. Und zwar Going Private. Und vielleicht einmal ganz kurz für all diejenigen, die nicht wissen, was Grindr ist. Es ist jetzt, auch wie sage ich jetzt nichts Falsches, so mein Verständnis ist es wie Tinder für die LGBTQ-Community, oder?
Richtig, eine Dating-Plattform für die LGBTQ-Community. Jetzt, ich hoffe, ich habe das Kürzel richtig ausgesprochen. Es ändert sich ja auch ab und zu. Wahrscheinlich muss man politisch korrekt, ganz korrekt sagen, LGBTQ+.
Stimmt, okay.
Genau, und diese App ist von der Börse genommen worden in den USA von zwei Großaktionären. George Sage und James Liu haben 18 Dollar pro Aktie gekauft und deswegen für einen Gesamtwert von etwa 3,5 Milliarden Dollar Grindr von der Börse genommen. Hintergrund ist, dass das Geschäft jetzt nicht miserabel läuft. Also Grindr hat im Q2 einen kleinen Gewinn gemacht, 17 Millionen Dollar dieses Jahr. Mhm. Im Vorjahr stand zu dem gleichen Zeitraum noch ein Verlust von 130 Millionen Dollar zu Buche. Also das Geschäft läuft nicht super schlecht, aber trotzdem erhoffen sich die beiden, die das jetzt hier in Take Private machen, von dem Move etwas mehr Freiheit in Managemententscheidungen und in der Weiterentwicklung der App und nicht eben dieser quartalsweise Druck, Transparenz in die Firma geben zu müssen.
Ja, das ist sehr, sehr spannend. Zeigt aber auch natürlich wieder den Trend, dass man oder dass Unternehmer eher sagen, wir nehmen das Ding wieder von der Börse, weil wir so ein bisschen mehr Freiheiten haben für Produktexperimente, was natürlich spannend ist. Duo hatte Grindr damals 2020 für 608 Millionen US-Dollar gekauft und 2022 dann ja für 2,1 Milliarden an die Börse gebracht im Jahr 2022. Dementsprechend, der Wert ist schon gestiegen, aber jetzt trotzdem hier dieser Take-Private-Deal. Spannend.
Vielleicht auch da bigger picture, ich habe gerade parallel gegoogelt. Den Dating-Apps, den Gelisteten, denen geht's allen nicht so gut. Also Bumble seit IPO im Jahr 2021 hat die Aktie um 93% nachgelassen. Krass. Und die Match Group, zu der ja vor allem Tinder gehört, hat seit IPO auch im Jahr 2021 72% Wertverlust an der Börse erlebt. Also da sind Firmen an die Börse gegangen mit hohen Erwartungen und konnten die auf Umsatzseite die letzten Jahre bei weitem nicht erfüllen.
Krass, wann ist Bumble 2019?
Lass mich nicht lügen, aber ich glaube, der Bumble IPO war 2021.
Ah, 2021. Naja, schon spannend. Also natürlich in einer Phase an die Börse gegangen, wo AI alles nach oben gegangen ist. Muss man sich auch mal im Klaren sein. Aber ja, sehr, sehr interessant. Also spielt auch das bei dieser App ein bisschen damit rein. Ja, ich weiß nicht, manche bezeichnen Dating ja auch als Glücksspiel. Und das ist dann, glaube ich, dann die Überleitung zu unserem nächsten
Spiel. Sehr schön.
Und zwar Tipico, der einer der größten, wenn nicht sogar der größte Sportwettenanbieter in Europa, wurde verkauft. Und zwar hat CVC Capital Partners 65% an Tipico verkauft. Und zwar...
Moment, Gregor, kurz... Genau, CVC Partner hat an den französischen Wett- und Medienkonzern Banijay Group verkauft, die unter anderem BetClick schon gehört, also schon ein etabliertes Wettbusiness. Sorry, ich wollte nur kurz reingrätschen, weil CVC in dem Fall der Verkäufer an die Banijay Group war.
Genau, darauf wollte ich tatsächlich auch hinaus, aber ich habe auch selber in meiner komplizierten Satzstruktur gemerkt, da wird der Schwenk wird schwieriger, deswegen danke, dass du da interveniert hast, aber es sind auch nicht 100%, genau, es sind 65%, die genau. CVC abgegeben hat. Bewertung 4,6 Milliarden.
Richtig.
Das ist ein dreifaches X, was CVC damals beim Einstieg 2016 gezahlt hat.
Genau, also Verdreifachung des Werts seit Kauf im Jahr 2016. Interessant ist die Struktur der Banijay-Gruppe. Die sind nämlich gebaut auf einem Content- und Mediengeschäft. Das ist die eine Sparte. Denen gehört unter anderem Endemol, ursprünglich ja mal eine niederländische TV-Produktionsgesellschaft, die unter anderem Big Brother produziert und weltweit distribuiert. Und der andere Arm der Banijay Group ist eben das Wettgeschäft. Und ihnen gehört bereits BetClick.
Spannend.
Und mit der Fusion oder der Plan ist jetzt eben Tipico und BetClick zu kombinieren, entsteht Europas viertgrößter Glücksspielkonzern mit rund 3 Milliarden Umsatz und gesunden ungefähr 700 Millionen Euro bereinigten EBITDA auf diesen 3 Milliarden Umsatz.
Ja, man sieht es, der Glücksspielmarkt, vor allem der Wettmarkt, Sportwettmarkt, unfassbar groß.
Ja. Schade, dass Paul nicht mehr regelmäßig hier in dem Podcast ist, aber Paul kennt es noch besser durch seine Erfahrung mit Sportmedien zuvor, wo ja immer Wettanbieter der größte Werbekunde sind. Und was ich da an Zahlen gehört habe, da fließt auch wahnsinnig viel Geld durch, ja.
Ja, das glaube ich. Ich dachte jetzt, du referierst zu Paul, da er einfach die Erfahrung hat, weil er jedes Wochenende bei Tipico ist. Und
im Lokal sitzt eigentlich, ja, genau.
Ja, genau. Und die
und auf 10 Screens parallel schaut, ja.
Genau, und dann Pferdewetten in Pakistan wettet. Ja.
So ungefähr. Ja.
Sehr gut, sehr, sehr gut. Aber auch da, ich meine letztendlich Synergieeffekte, die genutzt werden, so zumindest schreibt es die Group. Ne? Also letztendlich hat man natürlich regulatorischen Druck. Man hat gewisses Marketing, was man machen darf, was man nicht machen darf. Infrastruktur, das alles unter einem Dach. Da malt sich die Group dementsprechend dann auch die Synergieeffekte aus, wenn man sich dann so eine große Marke wie Tipico ins Haus holt.
Genau, richtig. Und wir haben einen dritten Deal mitgebracht heute. Da geht's um die Intervenierung von zwei großen PI-Fonds bei einem Food-Riesen. Und zwar hat sich Keurig Dr. Pepper, der US-amerikanische Food-Riese, vorgenommen, JDE Peet's zu übernehmen, das europäische Kaffeeunternehmen, hinter dem die Milliardärsfamilie Reimann steht. Mhm. Der Übernahmepreis für das Ganze ist hoch, es sind 18 Milliarden, deswegen muss Keurig Dr. Pepper muss Schulden aufnehmen, um das zu stemmen. Und nach Bekanntgabe dieses großen Deals rutschte die Keurig Dr. Pepper Aktie um 25% ab, was den aktivistischen Investor Starboard Value auf den Plan rief. Mhm. Und die haben eine Position bei Keurig Dr. Pepper aufgebaut und jetzt kommen eben Apollo Management und KKR rein und investieren gemeinsam nochmal 7 Milliarden in Keurig Dr. Pepper, um quasi eine Abwehrstrategie von Starboard Value zu stützen. Also ein weißer Ritter-Move von zwei großen PEs, die Keurig Dr. Pepper damit stabilisieren.
Ich wollte es gerade sagen, da eilt jemand zu Hilfe. Da wird in Büros Nordamerika viel Dr. Pepper getrunken, bei KKR oder Apollo anscheinend.
Wahrscheinlich. Sonst kriegt man die langen Arbeitsstunden nicht hin. Ich habe Dr. Pepper mich nie rangetraut. Leute sagen immer, das ist so wie Marmite in England. Das ist so ein you hate it or love it thing. Ich habe es nie wirklich versucht, um ehrlich zu sein.
Boah, gute Frage. Ich könnte nicht mal sagen, ob ich es überhaupt schon mal probiert habe. Ich glaube auch nicht.
Okay, das nächste Mal, wenn wir uns treffen, Eierlikör und Dr. Pepper.
Ja, aber Likör ohne Ei.
Oder Likör ohne Ei. Auf Sojabasis. Lecker. Ja.
Gregor, kommen wir zum Deep Dive. Wir haben schon mal, also wir reden oft natürlich über KI, wir reden oft über OpenAI. Und du hattest es einmal in einer unserer ersten gemeinsamen Folgen ja schon mal andeuten lassen von der Struktur her, wie OpenAI aufgestellt ist. Und da habt ihr jetzt aus der Morning Crunch Redaktion das Ganze mal aufbereitet, aufgedröselt im Deep Dive. Und da freue ich mich schon sehr drauf, Gregor. Lass uns doch mal direkt starten. Kapitel 1, es heißt schon sehr verheißungsvoll, wie alles begann. Die große Vision bei OpenAI. Schlagen wir doch mal das Geschichtsbuch auf.
Wir schlagen das Geschichtsbuch auf und gehen in das Jahr 2015. Und manchmal fangen große Weltveränderungen ganz bescheiden ein, nämlich mit einem Manifest. Und 2015 gründen Sam Altman, ein paar weitere Silicon Valley-Vordenker und auch Elon Musk, der später in der Geschichte noch eine wichtige Rolle spielt, OpenAI als Non-Profit. Und die Mission damals, die erklärte Mission ist, KI soll der gesamten Menschheit zugutekommen, nicht nur Konzern oder Regierung. Und OpenAI hat sich der Mission verschrieben, diese KI zu entwickeln. Und zwar nicht auf profitorientierte Art und Weise, das ist damals der Angang, sondern als Research-Labor, das sicherstellt, dass eben die Entwicklung dieser wichtigen Technologie nicht Profitinteresse und möglichem Misuse ausgesetzt ist. Ein edles Ziel, ja, aber auch ein teures, weil wir alle wissen und wir lesen seit 2-3 Jahren jetzt immer die News von den großen Investments in Rechenzentren, in Energieinfrastruktur, in Atomkraftwerke, die wieder hochgefahren werden und so weiter. Denn wer KI sicher entwickeln will, braucht Rechenleistung.
Ja.
Und die kostet Milliarden.
Die und da kommt Geld,
das genau. Non-Profit-Argument an seine Grenzen.
Ja, das ist tatsächlich auch super spannend, was du gerade erwähnt hast. Können wir uns gerne mal angucken. Ich habe es gestern gesehen, dass jetzt auch Google das nächste AKW wieder in Kraft nimmt. Ja. Also die Entwicklung, das finde ich sehr, 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 sehr spannend, dass jetzt die großen Tech-Player auf einmal zu Energiekonzernen werden oder Joint Ventures mit Energiekonzernen bilden. Das können wir uns auch gern mal in den nächsten Folgen mal genauer anschauen. Ich weiß gar nicht, ob das einem hier so bewusst
ist. Da gibt es zahlreiche Deals derzeit. Gestern ist bekannt geworden, dass die US-Regierung auch in einem Konsortium mit Privatinvestoren selber auch beteiligt ist und ich glaube 80 Milliarden Dollar investiert werden in Energieinfrastruktur, um eben KI zu entwickeln. Ja. Da werden gerade sehr, sehr hohe Beträge bewegt. Und genau, wir in Deutschland haben keine Atomkraft mehr, aber es ist das Revival der Atomkraft in den USA vor allem, auch in anderen Ländern, ja.
Ja, ich warte ja darauf, dass dann aus der Privatwirtschaft das erste KI-Unicorn, über die wir in der letzten Folge gesprochen haben, dann ein altes AKW reaktiviert bei uns in Deutschland.
Mal schauen, ob das der Fall sein wird.
Aber lass uns nicht abschweifen, sondern lass uns direkt weitergehen. Und zwar wie du gerade gesagt hast, ist ein Manifest gestartet, OpenAI. Ja, irgendwie kommt man an seine Grenzen dessen, denn das Ganze kostet natürlich sehr viel Geld, A in der Entwicklung, B in der Energie. Und dann macht es natürlich Sinn, jemanden mit reinzunehmen, der viel Geld hat, der bekannt ist und der natürlich auch ein gutes Netzwerk hat. Und wer ist das, Gregor?
Das ist Microsoft und wir sind im Jahr 2019. Also Satya Nadella, der CEO von Microsoft, führt die Gespräche damals auch persönlich. Und Microsoft investiert 2019 die erste Milliarde in OpenAI. Mhm. Dieses Investment wird über die Jahre anwachsen, also jetzt bis zum heutigen Tag auf 13,7 Milliarden ungefähr. Und Microsoft sieht eben, dass OpenAI sehr erfolgreich KI-Modelle entwickelt, damals schon, und sichert sich mit diesem Investment eben den Zugang zu dieser KI und es in die gesamte Microsoft-Suite zu integrieren, von Office über Bing. Wir kennen alle den Copilot, von dem behauptet wird, dass er super funktioniert, aber dann doch nicht so rege genutzt wird, wie immer behauptet wird. Und es geht Microsoft auch darum, dass OpenAI die Azure-Infrastruktur nutzt, um eben die KI-Modelle zu trainieren. Also damals, 2019, beginnt die enge Partnerschaft von Microsoft und OpenAI.
Ja, man muss ehrlicherweise sagen, wenn man sich jetzt damals überlegt, 2019 eine Milliarde investiert, OpenAI hat jetzt mittlerweile eine Bewertung von 500 Milliarden, dann ist das auch kein so schlechter Einstieg und Investment gewesen von Microsoft, was sich jetzt auch am Börsenwert oder an der Marktkapitalisierung von Microsoft der Tage widerspiegelt. Das
ist ja richtig, ist ja nach, genau.
Ne, genau, der Börsenwert von Microsoft ist über 4 Billionen gestiegen und ich glaube, sie können froh sein, dass sie damals das Investment getätigt haben, was gar nicht aus ihrem Haus ursprünglich kommt.
Richtig. Und die große News gestern war, dass OpenAI, die als Non-Profit gestartet sind, die aber, um Investorengeld eben anziehen zu können, dennoch irgendein Profit-Argument in der Firma haben müssen, weil sonst können Investoren, welchen Return sollen Investoren sonst erwirtschaften? Und die zweite Frage war immer, da können wir später drauf eingehen, Investoren haben bis jetzt nie bei OpenAI Equity in der Firma bekommen, sondern haben immer Gewinnbeteiligungen zugesichert bekommen, was natürlich der unattraktivere und weniger zu kontrollierende Case für Investoren ist. Und das ist gestern mit der finalen Struktur von OpenAI quasi aufgelöst worden.
Okay.
Und OpenAI hat gestern eben diesen Mix aus For-Profit- und Non-Profit-Struktur final gemacht. Und weil du gerade über Microsoft gesprochen hast, Microsoft ist jetzt an OpenAI, und jetzt muss ich aufpassen, die Begriffe nicht durcheinander zu bringen, es ist formell die OpenAI Group, eine For-Profit-Gesellschaft, die unter Aufsicht einer gemeinnützigen OpenAI Foundation steht. Und an dieser OpenAI Group ist Microsoft mit 27% beteiligt, auf Basis der Investments, die sie in der Vergangenheit getätigt haben. Du hast gerade schon gesagt, OpenAI wird mit ca. 500 Milliarden bewertet gerade. Das heißt, diese 27% sind 135 Milliarden Dollar wert. Und das ist eben der 10x, den Microsoft geschafft hat auf die gesamten Investments seit 2019.
Das ist sehr, sehr, sehr spannend. Das ist sehr, sehr, sehr spannend, vor allem, wenn man mal so kurz raussteppt aus dem Bild. Es gibt ja mittlerweile den einen oder anderen Neo-Broker, beziehungsweise man kann den Namen auch nennen, das ist Robin Hood, die ja angeblich OpenAI Anteile als Private Equity getarnt verkaufen oder vertreiben wollen.
Ja.
Das ist natürlich alles irgendwie tokenisiert und wird dreifach verschachtelt. Sehr, sehr spannend, dass es bis dato gar keine richtigen Anteile gibt von extern. Ja. Es gab natürlich oder es gibt selbstverständlich Anteile der Mitbegründer oder Mitarbeiter, die Anteile an OpenAI erhalten. Aber von der Struktur finde ich das sehr, sehr spannend, weil das wusste ich tatsächlich auch nicht, dass es bisher da gar keine richtige Anteilseignerstruktur gab. Deswegen auch immer sehr mit Vorsicht zu genießen, was dann da irgendwie tokenisiert, irgendwie angeboten wird.
Zumal OpenAI doch direkt nach der Robin Hood-Ankündigung, die ja mit so einem Video, glaube ich, in Südfrankreich gemacht wurde, richtig?
In Cannes, genau.
In Cannes. Man muss sagen, der Robin Hood-CEO in dem Video trägt, glaube ich, einen weißen Anzug und so ein Halstuch auch dazu und eine große Sonnenbrille. Er sieht ein bisschen aus wie ein Trickbetrüger in dem Video, muss man sagen. Hört ihr diesen Podcast, darf man das so sagen? Ja.
Das würde mich wundern.
Er sieht nicht wie der hochseriöse Finanzberater aus in diesem Video. Und einen Tag nach Veröffentlichung hat doch OpenAI direkt ein Statement rausgehauen und gesagt, nein, Robinhood verkauft hier keine OpenAI-Anteile, auch nicht auf tokenisierte Art und Weise. Das genaue Konstrukt dahinter habe ich ehrlicherweise nie ganz verstanden. Aber interessant, dass OpenAI einen Tag nach Veröffentlichung oder nach Announcement direkt das Kontra gegeben hat.
Ja, also wenn wir jetzt die eine Minute noch nehmen, so wie ich das verstanden habe, das Konstrukt ist, dass sie tatsächlich Secondaries abkaufen von Mitarbeitern, okay, diese in eine Zwischengesellschaft packen, in ein Special Purpose Vehicle, das nennt sich SPV. Mhm. Dahingehend wird das tokenisiert und diese tokenisierten Anteile oder Tokens werden dann über Robinhood sozusagen aufgesplittet, dass du die dir ins Portfolio holen kannst. Bedeutet, du hast keine echten Anteile.
Okay.
Das ist sozusagen die schnell erzählte Geschichte des Konstrukts dahinter.
Okay. Aber dann verständlich, dass OpenAI dann einen Tag später eine Pressemitteilung raus hat und das zumindest gerade
ja,
wird.
Ja. Ja, genau. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, der Bedarf ist da und dementsprechend werden natürlich auch Begehrlichkeiten geweckt und Microsoft hat Anteile bekommen, aber so wie auch Early Investoren, die dabei waren, auch namenhafte, wenn man sich das mal anguckt, Gregor, die haben keine Aktien bekommen, sondern nur Gewinnbeteiligung und die sind jetzt etwas verärgert.
Naja, beziehungsweise die Gewinnbeteiligung gab es bis jetzt immer nur für die Investoren, weil diese For-Profit-Struktur nicht sauber eingerichtet war. Also bis Stand gestern gab es Gewinnbeteiligung für große Investoren wie Thrive Capital und Andreessen Horowitz, also Zusicherung auf zukünftige Gewinne. Und das ist mit dem Tag gestern jetzt aber anders. Jetzt, wo es die OpenAI Group gibt, die kontrolliert wird von der gemeinnützigen OpenAI Foundation,
ja,
haben die Investoren sehr wohl Equity in der OpenAI Group.
Das wird umgewandelt. Bei allen Investoren oder
richtig,
nicht bei allen?
Richtig. Also die Aufteilung der OpenAI Group ist jetzt, 27% gehören Microsoft, 26% der Anteile hält die gemeinnützige OpenAI Foundation, und die übrigen 47% der Anteile, die gehören Investoren und Mitarbeitern von OpenAI. Also die haben jetzt ein klassisches Investor-Equity-Konstrukt in der OpenAI Group, die aber kontrolliert wird eben von der gemeinnützigen OpenAI Foundation.
Ja, siehst du mal, zum Glück bist du dabei, jemand, der sich damit jetzt mit der Struktur auskennt, aber alleine deswegen macht es total Sinn, sich das Ganze mal anzugucken, weil so einfach zu durchsteigen, finde ich, ist es tatsächlich dann auch für jeden nicht.
Und Stichwort einfach zu durchsteigen, wenn man sich die Board-Struktur anguckt oder die Governance-Struktur von dieser gemeinnützigen Foundation, die For-Profit-Struktur wiederum kontrolliert, dann hast du natürlich, du hast zwei Boards in diesem Konstrukt. Du hast hier OpenAI Group, die quasi von einem Board operativ geführt wird und du hast einen Stiftungsvorstand in der OpenAI Foundation. Rate mal, wer in beiden Boards sitzt und sich quasi selbst kontrolliert.
Das wird dann wohl Microsoft sein.
Es ist vor allem auch Sam Altman, der CEO ist von der For-Profit-Struktur der OpenAI Group, der aber auch in dem Board sitzt der gemeinnützigen Foundation, deren Kontrollmechanismus für die For-Profit-Struktur vor allem ist, dass sie halt Vorstände berufen oder auch abberufen kann. Also Clever. Sam Altman kontrolliert sich selber in dieser Doppelstruktur. Das ist die Long Story Short.
Aber die Frage, der Name ist am Anfang gefallen. Elon Musk ist nicht im Board, einer der beiden.
Elon Musk ist genau in keinem der Boards. Ja. Elon Musk im Gegenteil versucht immer wieder Stöcke in die Speichen zu halten von OpenAI. Und
hat ja auch ein berechtigtes Interesse daran. Er hat ja sein eigenes KI-Modell, was er groß machen möchte.
Hat ein berechtigtes Interesse darin, genau, OpenAI zu zerstören und damit eben Marktanteile freizumachen für seine eigenen Unternehmen. Und der verklagt OpenAI schon seit Jahren. Und sein Argument ist immer, OpenAI wurde eben auf Basis des 2015-Manifests als Non-Profit gegründet.
Ja.
Ist klar jetzt von diesem Weg abgewichen, seit gestern jetzt auch formalisiert in der finalen Struktur. Und da gibt es in verschiedenen US-Bundesstaaten, sind da Klagen anhängig und Musk wird da weiter Stress machen. Ja.
Sehr, sehr spannend. Also wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr spannend. Dann lass uns doch nochmal jetzt in die neue Struktur, die haben wir jetzt erklärt oder vor allem du hast sie erklärt.
Ja.
Wer ist denn oder wer profitiert jetzt am Ende nochmal, das alles ein bisschen in der Summary mal kurz dargestellt. Also Microsoft erhält 27%, das hast du einmal gerade schon mal gesagt, und
genau,
ist bis 2032 exklusiver Zugangspartner zu den OpenAI-Modellen. Also muss man schon sagen, eine sehr, sehr starke Struktur für Microsoft in dem Sinne.
Ja.
OpenAI Foundation, du hast gesagt, behält 26% der Anteile und den Recht und das Recht, den Vorstand des For-Profit-Arms zu besetzen und zu feuern. Lustigerweise, hast du gerade schon gesagt, ist es ja. Sam Altman, der das macht. Und quasi das Sam Altman'sche Perpetuum mobile im OpenAI-Universum quasi damit geschaffen hat.
Yes.
Das ist sehr gut. Und 47% für Investoren und Mitarbeitende.
Es lohnt sich vielleicht auch zwei, drei Benefits einzugehen, die Microsoft sich in dem Deal noch rausgehandelt hat. Den ersten hast du eben schon gesagt. OpenAI hat exklusiven Access zu den OpenAI-Modellen bis Microsoft hat exklusiven Access zu den OpenAI-Modellen bis zum Jahr 2032. Dazu hat sich Microsoft 250 Milliarden an Spending quasi in der Azure Cloud zugesichert von OpenAI, holt sich also sicherlich gleich mal 250 Milliarden Umsatz über die nächsten Jahre über diesen Deal. Und es wird ein Board eingerichtet, ein geteiltes Board, unabhängig von der OpenAI Group und auch von der OpenAI Foundation, das darüber wacht, wann OpenAI, falls es eintreten sollte, behaupten kann, eine AGI, also eine Artificial General Intelligence, entwickelt zu haben. Und in diesem Board sitzt auch Microsoft. Mhm. Also Microsoft verhindert damit, dass OpenAI eigenständig ausrufen kann, wir haben eine AGI entwickelt und damit quasi den exklusiven Access von Microsoft auf die KI-Modelle stoppt, der bis 2032 gilt oder bis OpenAI eben diese von sich behauptet, AGI entwickelt zu haben. Mhm. Und es ist natürlich eine unglaublich definitorische Kraft für Microsoft, die gemeinsam mit OpenAI dann, wenn es der Fall sein sollte, wie auch immer man das definiert, ist eine ganz andere Frage, der Welt mitteilen kann, dass es jetzt eine AGI gibt. Also diese definitorische Kraft hat sich Microsoft über die Teilnahme in diesem Board auch zugesichert.
Ja, man kann ehrlicherweise da auch bei Microsoft den Hut ziehen. Also von Anfang an mit dabei gewesen, jetzt auch tatsächlich hinsichtlich Anteil plus Board technisch gut vertreten bei der ganzen Neustrukturierung.
Und sollte es nächstes Jahr schon zum OpenAI IPO kommen, was man ja munkelt, was unter anderem auch Jensen Huang von Nvidia, die auch investiert sind bei OpenAI, schon öffentlich gesagt hat. Und Zitat, glaube ich, von Jensen Huang, der beste Börsengang der Geschichte sein könnte oder werden könnte. Dann kann es sein, dass die Anteile von Microsoft, die jetzt gerade eben 135 Milliarden Dollar wert sind, nochmal deutlich mehr wert sein werden.
Ja, es ist sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend, dass vor allem dann der Wert von Microsoft darüber bestimmt wird, wie gut der IPO von einem anderen Unternehmen ist, wo sie tatsächlich letztendlich quasi jetzt nicht selbst entwickelt haben. Es ist jetzt ja kein neues Betriebssystem, was sie entwickelt haben. Oder das tolle Windows Phone, was es damals gab, das hat ja auch nicht dafür geführt, dass Microsoft da so gut aufgestellt ist. Also auf jeden Fall muss man sagen, da den richtigen Riecher bisher bewiesen.
Ja, genau richtig. Auf den Punkt gebracht, ja.
Dann lass uns doch nochmal, es klingt so ein bisschen, und ich habe auch gerade schon drüber nachgedacht, als du ein bisschen was von der Struktur erzählt hast, es schreit auf jeden Fall schon wieder nach den nächsten Netflix-Serien. Lass uns mal ein bisschen nochmal auf Sam Altman eingehen, denn kann man sagen, Gregor, ist Sam Altman aktuell der mächtigste Mann im Silicon Valley?
Das ist eine große Frage. Wahrscheinlich muss man dafür die KI-Wertschöpfungskette ein bisschen unterteilen. Mit dem Deal von gestern und der machtvollen Struktur in beiden Boards von OpenAI kann man sicherlich behaupten, dass das, was die Modellentwicklung angeht, die OpenAI ja vorantreibt, dass er da eine sehr, sehr machtvolle Position hat. Und wer sollte machtvoller sein als er gerade in dem Bereich? Da würde ich deiner These zustimmen. Was den Computing- und Hardware-Layer angeht, würde ich behaupten, dass Jensen Huang wahrscheinlich noch etwas machtvoller ist und auch auf einem noch knapperen Gut sitzt als OpenAI vielleicht gerade mit seinen LLMs, zumindest kurzfristig für die nächsten 2-3 Jahre. Also ja. Ich glaube, dass die beiden auf dem Hardware-Layer und auf dem LLM-Layer der KI-Wertschöpfungskette sehr, sehr viel Macht auf sich vereinen. Das stimmt, ja.
Lass es doch, tatsächlich gar nicht abgesprochen, aber lass doch gerne mal, schreibt uns doch gerne mal, also alle Zuhörerinnen und Zuhörer, was denkt ihr, ist Sam Altman aktuell der mächtigste Mann, jetzt nachdem natürlich ihr die tolle Argumentation von Gregor gehört habt, schreibt uns doch gerne mal an gb@morningcrunch.de. Und da loben wir auch mal ein, zwei Now-Caps mit aus. Also die besten Einsendungen mit den schönsten Begründungen werden eine Now-Cap erhalten. Also gerne einfach mal schreiben.
Yes, sehr schön.
gb@morningcrunch.de.
Sehr schöne Aktion, ja. Kleiner Fun Fact, und da müsst ihr auch nochmal tiefer in die Struktur reingucken. Formell hält Sam Altman selber keine Aktien an OpenAI in dem neuen Deal.
Okay.
Richtig, das wurde mitkommuniziert. Mir fehlt da gerade die klare Interpretation, um ehrlich zu sein, weil auf der anderen Seite natürlich diese gemeinnützige Stiftung ja signifikant beteiligt ist. Vielleicht gibt es da einen Weg für ihn, dann doch auch Equity Share zu bekommen. Ganz ehrlich, habe ich keine klare Analyse zu.
Okay, das finde ich sehr, sehr überraschend. Also klar, also zumindest irgendwie von der Positionierung her spannend, ne? Aber ich bin mir sicher, dass es da irgendwas Vorkaufstechnisches gibt, wenn der IPO kommt. Also das wäre...
Wahrscheinlich, ja. Müssen wir nochmal tiefer reingucken. Lass uns da nochmal tiefer reinbohren und vielleicht...
Also es würde mich sehr wundern, wenn Sam Altman sich da nicht irgendwie doch noch abgesichert hätte.
Ja. Okay. Das war aufgehängt an der News von gestern, dass eben diese Struktur finalisiert wurde und dass mit dem Wertzuwachs, den Microsoft erlebt hat, auch die Microsoft Market Cap zum ersten Mal über 4 Billionen Dollar gestiegen ist.
Mhm.
Das war unser kleiner OpenAI Microsoft Sam Altman Struktur Deep Dive.
Yes, und es führt uns ehrlicherweise auch schon ein bisschen direkt zum, nicht nur ein bisschen, eigentlich komplett zum Begriff der Woche, und zwar Token-Nutzung. Gregor, was ist das?
Die größten OpenAI-Nutzer wurden geleakt. Also welche Firmen verbrauchen die meisten Token auf Monatsbasis? Und die Liste haben wir uns mal vorgenommen und haben quasi die 30 größten API-Kunden von OpenAI auslesen können. Interessant, diese Kunden sind jetzt keine wilden AI-Startups aus dem Silicon Valley oder Lovable irgendwie aus Europa oder so, die einfach ja ChatGPT-Rapper sind und diese Modelle die ganze Zeit kontinuierlich benutzen, sondern es sind etabliertere Namen, also die Top 5, ich lese sie mal vor, das sind Duolingo, Indeed, Salesforce, Shopify und Notion. Also etablierte Player ist ein weit gefasster Begriff. Da sind Scale-Ups mit dabei nach wie vor.
Ja.
Aber ich war überrascht, dass da zum Beispiel nicht Lovable auftaucht oder andere sehr rechenintensive AI-Rapper oder Application-Layer-Companies.
Jetzt mal so ein bisschen die Frage, genau was läuft in der Infrastruktur? Ob Lovable OpenAI nutzt oder vielleicht irgendeine andere KI noch mit im Hintergrund?
Ja.
Lässt auf jeden Fall tief blicken und ich lese jetzt halt über 1 Billion Tokens pro Monat.
Genau, das sind ungefähr 10 Millionen Romane, die pro Kunde da oder von den größten Nutzern bei OpenAI pro Monat in Token-Äquivalent quasi abgefragt werden.
Das ist wirklich crazy. Das ist wirklich, wirklich viel und wo findet man die ganze Liste? Wo wurde die geleakt?
Die haben wir heute Morgen im AI Crunch in der Intro gehabt. Ich müsste den Link, der dahinter liegt, nochmal raussuchen. Den könnten wir... Henrik, es gibt doch am Wochenende das Now Briefing auch, den Now Deep Dive zu den wichtigsten Entwicklungen in Private Markets.
So sieht's aus.
Lass uns den Link doch dort platzieren. Und alle Hörer des Podcasts können auch in diesem Briefing nochmal nachlesen, was diese Woche in Private Markets wichtig war.
Das ist eine sehr gute Überleitung. Die hat jetzt hätte ich auch schon auf meinem Zettel stehen am Ende, dass wenn sie einmal erwähnt, und zwar haben wir ja Morning Crunch und Now unsere Kooperation in dem Sinne so noch ein bisschen weiter ausgeweitet, zusätzlich zum Podcast einen eigenen Newsletter sozusagen rauszubringen, der exklusiv für die Now Community ist. Bedeutet, wenn ihr die Newsletter erhalten wollt, müsstet ihr entweder Now Konto haben oder bei uns auf der E-Mail-Liste stehen.
Macht es unbedingt, der Newsletter lohnt sich, und ich sage das vor allem, weil ich ihn selber schreibe.
Genau. Gar nicht aus eigenem Interesse, sondern tatsächlich aus der Feder von Gregor, und ich darf meinen Namen auch noch mit drunter schreiben. Das freut mich sehr.
Nein, wir machen das gemeinsam, und die Morning Crunch Redaktion ist natürlich auch tief mit drin. Aber wir glauben schon, dass das ein schöner Weekly Wrap-Up ist von den wichtigsten Private Markets Entwicklungen. Doch, ja.
Genau. Falls man mal, das was ich aber nicht glaube, bei unseren Zuhörern und Zuhörern vielleicht mal eine Ausgabe vom Morning Crunch verpasst hat, wird man da auf jeden Fall auf seine Kosten kommen.
Ja. Auf allen Kanälen.
Auf Kosten kommen, Gregor. Zahl der Woche 1,1 Milliarde Dollar. Und zwar so viel muss die HSBC für einen alten Bekannten zurückstellen. Bernard Bernie Madoff,
der vor 15 Jahren, dessen Ponzi-Scheme vor 15 Jahren zusammenbrach. Es war das größte Ponzi-Scheme der Finanzgeschichte. Und die HSBC war Depotbank für Fonds, die damals bei Madoff investiert haben, und wird nun für diese Rolle in der ganzen Affäre zur Kasse gebeten. Da haben quasi Kunden, die in die Fonds eingezahlt haben, die HSBC lange Jahre verklagt, und denen wurde jetzt in einem Prozess Recht gegeben mit ihrer Klage. Deswegen muss die HSBC über 1 Milliarde zurückstellen, was die Kapitalquote um 0,15 Prozentpunkte drückt, die Eigenkapitalquote der HSBC. noch kein Riesen-Fuck-up, aber die Kläger fordern nicht nur in Anführungsstrichen 1,1 Milliarden, sondern bis zu 5,6 Milliarden. Das heißt, dieser erste Richterspruch deutet darauf hin, dass die Eigenkapitalquote der HSBC in Zukunft noch stärker unter den Altlasten des Madoff-Skandals leiden könnte.
Tja, so ist das dann nun mal, wenn man so die Deals macht. Und ich finde den Spruch, weil den hast du dir bestimmt selbst ausgedacht, ja, ne? Moral der Geschichte. Vertrauen ist in der Finanzwelt wie ein Ponzi-Scheme. Leicht aufzubauen, schwer zu halten. Und irgendwann muss dann jemand die Rechnung zahlen.
Irgendwann muss jemand die Rechnung zahlen. Genau.
Ja, das ist, ich glaube, besser können wir diesen Podcast nicht abschließen, Gregor.
Das glaube ich auch nicht. Tausend Dank dir, Henrik, fürs Durchführen, für die Deep Dives und für die heute, finde ich, unglaublich gelungenen Überleitungen.
Danke. Vielen, vielen Dank, Gregor. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Denkt dran, schreibt gb@morningcrunch.de. Wie ist euer Take? Ist Sam Altman aktuell der mächtigste Mann im Silicon Valley? Es gibt eine Now Cap zu gewinnen. Die gibt's nicht zu kaufen. Die wird dann
so exklusiv. So
ja,
exklusiv.
Natürlich.
Ah, okay. Die nur Community und Now Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sehr schön.
So sieht es aus. Und genau, schreibt uns einfach. Und ansonsten, lieben Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dahin.
Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.
Den Deals Crunch gibt's auch als tägliches Briefing. Einfach auf morningcrunch.de anmelden. Der Podcast erscheint jeden Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt abonnieren, um keine neue Folge zu verpassen. Deine Hosts, Henrik Schmidt, Head of Growth by Now und Paul Ostwald, CEO von Morning Crunch. Deine Redaktion, Sina Schnepper, Gregor Becker und Roland Lindenblatt. Deine Produktionsleiterin, Hilal Yildiz. Deine Anlaufstelle bei Fragen, pos@morningcrunch.de.